Und wenn unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen, was macht man dann? Man kann kämpfen, um seine Sichtweise durchzusetzen, argumentieren, streiten. Man kann sich zurückziehen und sagen, ah, es ist mir nicht wert, okay, egal, ich finde es zwar nicht richtig, aber mach doch, was du willst. Oder man kann versuchen, den Streit zu schlichten. In unserem Fall, wo wir in Matthäus sind, haben sich die Jünger gestritten, wer unter ihnen der Größte sei. Und Jesus zeigt ihnen einen Ausweg. Und dabei verweist er auf drei Anzeichen von wahrer Größe. Und die wollen wir sehen in Matthäus 18, das ist die Parallelstelle zu der Markusstelle, die wir vorhin schon gehört haben. Matthäus 18, ich lese zuerst die Verse 1 bis 5. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also das erste Anzeichen der Größe oder wahrer Größe ist, Größe zeigt sich in der Demut. Die Jünger waren jetzt 2 Jahre mit Jesus ungefähr unterwegs und waren aber noch nicht wirklich zu einer Einheit geworden, sondern sie stritten sich immer noch untereinander, wer unter ihnen der Größte sei. Vielleicht hat Petrus gesagt, erinnert ihr euch? Ich hatte gesagt, er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat gesagt, du bist Petrus. Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Ja? Oder Johannes und Jakobus haben gesagt, wir waren mit dabei auf dem Berg der Verklärung. Wir haben ihn in seiner Herrlichkeit gesehen. Ich weiß nicht, ob sich die anderen eingemischt haben und vielleicht Judas gesagt hat, aber mir vertraut er mit dem Geld. Oder andere vielleicht Argumente gefunden haben. Aber Jesus veranschaulicht ihnen, dass sie die Größe völlig verkehrt bemessen. Und wenn wir schon mal ein bisschen vorausschauen, in Kapitel 20, da sagt er noch ein bisschen mehr dazu, da kommen dann Johannes und Jakobus mit ihrer Mutter zu ihm und sagen wieder, gib uns doch die obersten Plätze links und rechts von dir in deinem Reich. Und dort antwortet Jesus, und wir wollen schon mal die Verse 25 bis 28 lesen, in Matthäus 20. Jesus rief sie heran, das sind seine Jünger, und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Zeigt ihn mit seinem eigenen Beispiel und sagte, es geht hier nicht darum, wer jetzt behauptet, der Größte zu sein, wer am meisten reden kann, sondern wer unter euch groß sein will, wahre Größe in Gottes Sicht ist, der ist bereit zu dienen. Der ist bereit, die Aufgabe zu übernehmen, die Gott für ihn vorgesehen hat. Oder so formuliert, im Reich Gottes geht es nicht darum, sich durchzusetzen, sondern sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Nicht seine Wege zu ebnen und zu sagen, so muss es jetzt aber sein, sondern zu sagen, Herr, was ist dein Wille? Denn Gott sucht nicht nach Größen, sondern er nimmt die einfachen Leute und macht daraus etwas Großes. Und das hätten die Jünger eigentlich verstehen sollen, weil sie waren auch nicht die Größen der Gesellschaft. Er hat Fischer ausgesucht, Zöllner, nicht die Gesetzesgelehrten, nicht die Politikbestimmenden. Und Paulus hat etwas sehr Ähnliches beschrieben in 1. Korinther 1, in den Versen 26 und 27. Dort heißt es, denn seht eure Berufung, Brüder, dass er nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande macht. Und sagt, warum streitet ihr euch jetzt, wer der Größte seid? Weil die Größten, die habe ich gar nicht erst aufgenommen. Ja, ich habe euch genommen, nicht weil ihr so etwas Besonderes seid. Tut mir leid, wenn du so über dich gedacht hast. Ja, aber Jesus sagt, ich habe das Schwache, ich habe das Törichte, ich habe das Einfache auserwählt, weil sie dann mir vertrauen und nicht in ihre eigenen Fähigkeiten. Und ich glaube, ein Problem der heutigen Christenheit ist, sie suchen nach Wortführern statt nach vom Wort Geführten. Sie suchen nach charismatischen Persönlichkeiten, nach bekannten Persönlichkeiten und sagen, oh, da ist jemand, ein Profisportler oder da ist irgendeine bekannte Persönlichkeit, die jetzt irgendwie zum Glauben gekommen ist und die werden dann gleich gesagt, ja, bitte redet mal zu uns. Aber die sind vielleicht noch gar nicht vom Wort geprägt. Ja? Und Jesus sagt hier, nee, wer groß sein will, der soll euer Diener sein. Der soll verwandelt werden vom Wort. Und er nimmt dann ein Kindchen, also wirklich ein kleines Kind. Der Ausdruck, den er hier gebraucht, das ist unser typisches Chen, also ne, Kindchen, also ein kleines Kind. Und behauptet, wer nicht wie so ein Kind wird, kommt gar nicht in Gottes Reich. Nun, was ist das Vorbildliche hier am Kleinkind? Wenn ihr nicht werdet wie die Kindchen, wenn ihr nicht werdet wie die Kleinkinder, nun sollen wir alle wieder Daumen in den Mund und quengeln? Das meint er sicherlich nicht. Ja, ein Kind erkennt seine Abhängigkeit und kommt mit seinen Bedürfnissen zu seinen Eltern. Dann sagt er, in der Form möchte ich, dass ihr wie die Kinder werdet. Dass ihr erkennt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass ihr in dieser Abhängigkeit dann zu eurem himmlischen Vater kommt. Das ist Größe. Das ist nicht Unfähigkeit, sondern bei Gott, das ist Größe, dass wir eben erkennen, es ist nicht meine Stärke, es ist nicht, dass ich irgendwas Besonderes bin, sondern dass Christus groß ist und dass er herrlich ist und dass er für uns sorgt. Und um ein Kind Gottes zu sein, müssen wir dahin zurückkommen. Und deswegen drückte das hier auch so aus. Wir hatten das gelesen in Vers 3, wo Jesus sagt, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Das heißt, wir müssen wieder zurückkehren, wir müssen umkehren und erkennen, ich habe zu lange versucht, selber meinen Weg zu ebnen. Ich wollte meine eigenen Wege gehen. Dachte, ich bin gut genug, so schlecht bin ich doch auch nicht und ich erreiche meine Ziele. Er sagte, nein, ihr müsst erkennen, dass ihr Gott braucht und dass nur Christus euch retten kann. Denn wer mit seiner Größe, mit seinen Erfolgen angibt, hat sich vom Herrn entfernt. Aber wer sich demütigt, wird erhöht. Wir lesen später in Matthäus 23, Verse 11 und 12. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Ja, wer selbst von seinem Sockel herabsteigt und sagt, na, es ist nicht, dass ich was kann oder dass alle Leute auf mich hören müssen, sondern wer sich selber erniedrigt, den wird der Herr erhöhen, der wird erhöht werden. Gottes Ziel mit uns ist nicht, uns groß zu machen, sondern ihn groß zu machen. Und wenn da zu viel an uns dran ist, dann lenkt das eben ab. Ja, und deswegen benutzt er häufig das und dann sagt er seinen Jüngern und sagt, wenn ihr euch streitet, wer jetzt von euch der Beste ist, wer von euch der Größte ist, dann kann ich euch eigentlich nicht gebrauchen. Aber wenn ihr erkennt zu sagen, hey, ich brauche dich und ich glaube, deswegen ist das anschließend auch mit Petrus passiert. Deswegen hat er ihn verleugnet, weil er auf sich vertraut hat. Er hatte ja vorher gesagt, was? Als Jesus ihm ankündigt und sagt, in dieser Nacht, du wirst mich, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnen. Was sagt er? Ich doch nicht. Die anderen vielleicht. Ja. Selbst wenn dich alle anderen verlassen, ich niemals. Er sagt, okay. Schon alleine, weil du auf dich vertraust, jetzt vertraust du auf deine Fähigkeit und das wird nicht gelingen. Du wirst mich verleugnen. So besteht geistliches Wachstum nicht darin, dass wir mehr können, sondern unsere Abhängigkeit erkennen. Okay? Geistliches Wachstum ist nicht, dass ich jetzt von mir aus mehr Bibel lese, mehr Verse kann, mehr das Evangelium erklären kann, sondern es besteht darin, ja, diese Sachen zu lernen, aber zu erkennen, Gott muss Herzen ändern. Und ich brauche, dass er mir hilft, für den Alltag in den Situationen richtig umzugehen. Weil ich weiß, wenn ich es ohne ihn mache, dann reagiere ich nicht voll Geistes. Bin nicht voll Liebe und Geduld und Barmherzigkeit und Sanftmut. Ja? Aber so ist es möglich, wenn ich eben erkenne und sage, Herr, das kannst nur du in mir. Und deswegen war es genau richtig, was Johannes der Täufer gesagt hat in Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das hat er nicht auf sein Gewicht bezogen, sondern das war eine Aussage, er muss es tun. Es geht nicht darum, mein Reich zu bilden. Es geht nicht darum, meine Ideen durchzusetzen, sondern Christus muss Gestalt annehmen. Wenn wir uns also statt um unseren Ruhm, um die Bedürfnisse anderer kümmern, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dabei muss man hier noch nicht mal etwas Großartiges leisten. Er sagt, wer sich selbst erniedrigt, Vers 4, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer es aufnimmt, gar nicht wer jetzt groß etwas leistet, wer jetzt für mich hinausgeht und die Welt evangelisiert, sondern wer diesen Kleinen hier dient, der wird groß sein, der wird gebraucht vom Herrn, das ist groß in seiner Sichtweise. Und Jesus wird das in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 25 bestätigen, wo er dann sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Okay. Es geht ihm nicht darum, dass wir etwas Großes irgendwie für ihn tun, sondern dass wir uns selber demütigen und sagen, Herr, ich kann nur durch dich und ich möchte mich einfach zur Verfügung stellen, dass du mich gebrauchst, wie du möchtest. Und dass selbst wenn es unscheinbar ist, selbst wenn es kein anderer gesehen hat, wenn es nur eine Aufnahme von einem der Geringsten ist, selbst wenn es, heißt es dort in Matthäus 24, 25, selbst wenn du einen Becher Wasser reichst, dann wird der Herr das vergelten. Die Frage ist also, wie sehen wir uns selber? Sehen wir uns als Diener oder Verdiente? Also sehen wir uns, dass wir etwas uns verdient haben? Die Leute sollen das doch anerkennen, sie sollen mich wertschätzen. Ich habe doch so viel geleistet und warte nur darauf, wo kommt der Applaus? Ja? Oder sagen wir, Herr, wenn irgendwas erreicht ist, dann ist es durch dich und wir wollen dir Ehre geben. Sehen wir uns als Kinder oder als Selbstständige? Ja, sehen wir uns und sagen, hey, ich brauche dich. Ich brauche die tägliche Nahrung. Ich brauche dein Wort. Ich brauche die Stärkung von dir. Dann sage ich, naja, Gottesdienst reicht, das hält mich schon bis nächste Woche. Ja, und dann sagen wir, hey, ich brauche dich. Vor Gesprächen, das habe ich schon so oft gemacht, kriege ich hin. Oder sagen wir, Herr, gib mir Weisheit. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, welche Argumente die anderen bringen. Ich weiß nicht, wie ich mein Geschäft am besten führen soll. Ich kenne vielleicht schon, was alle anderen machen. Aber Herr, ich möchte, dass du mich leitest. Ja? Und deswegen sagt ihnen, als sie hier kommen und sagen, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Dass er sagt, okay, die Frage ist schon verkehrt. Frage lieber, wo kann ich mich zur Verfügung stellen? Was kann ich für dich tun? Wie möchtest du mich gebrauchen? Und dann fährt er fort und dreht quasi auf die umgekehrte Sichtweise in den Versen 6 bis 11. Und heißt es weiter, wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen. Denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Größe zeigt sich nicht nur in der Demut, sondern zweitens, Größe zeigt sich in der Rücksicht. Und er warnt hier davor und sagte, ich warne euch, dass ihr ein Anstoß seid. Und dieser Anstoß ist, dass man andere verführt, vom Glauben sich abzuwenden, zur Sünde verführt. Und für den wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals ertränkt zu werden. Okay? Das da wäre, was die damals unter Mühlstein verstehen. Ja, das war also nicht ein kleines Steinchen, sondern das war ein großes Gewicht, wo es vorausgesetzt war, ja, das wird dich nach unten ziehen, das wirst du garantiert nicht überleben. Nee? Und mit dem Anstoß ist nicht etwas, worüber sich jemand ärgert, sondern was ihn vom Glauben abbringt. Und deswegen drückt er das hier so stark aus und sagte, wehe euch. Ja, es wird die Versuchung geben. Ja, es wird die Anstöße geben. Aber wehe dem, durch den das geschieht. Und in diesem Zusammenhang scheint es möglich zu sein, dass man durch das Konkurrenzdenken, wer ist der Größte unter uns, andere vom Glauben abbringt. Und das ist ja durchaus häufiger der Fall. Ich glaube, die häufigste Kritik am Christentum ist das Verhalten von Christen. Ja, sagen, ja, ich würde ja glauben, aber ne, die Person, die geht immer in die Gemeinde und boah, wie die sich verhalten. Ja, ich weiß nicht, wie sie in der Gemeinde aussehen, vielleicht sitzen sie da ganz artig, aber ja, zu Hause benehmen sie sich ganz anders. In der Arbeit benehmen sie sich ganz anders. Und so warnt er hier, dass wir nicht andere zu Fall bringen. Wenn Christen nach Macht und Einfluss streben, stehen sie Gottes Absicht im Weg. Deswegen sagt er, ihr sollt kein Anstoß sein, sondern ihr sollt euch unterordnen unter Gottes Weg. Und er sagt hier, es ist notwendig, Vers 7, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den das geschieht. Ja? Gott weiß, dass dieses geschehen wird. Aber wer sich dafür gebrauchen lässt, ist dafür verantwortlich. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht Judas. Jesus wusste, dass er ihn verraten wird. Aber es war immer noch Judas' Entscheidung und Judas' Verantwortung, dass er Jesus verraten hat. Ja? Er sagt von Anfang an, ich weiß, dass einer von euch mich verraten wird. Und er sagt auch, ne, dem ich jetzt diesen Stück Brot gebe, der ist es. Also er wusste es eindeutig. Aber auch dort hat er noch gesagt, wehe dem, durch den das stattfinden wird. Und so bleibt es unsere Verantwortung. Und so beschreibt er das hier auch. Er sagte, achte darauf, dass du nicht andere davon abhältst. Und er bezieht das hier besonders auf die Kleinen. Nun, das können diejenigen sein, die tatsächlich jung im Alter sind, können diejenigen sein, die jung im Glauben sind. Und er sagt, passt auf, dass, wie ich mich verhalte, dass es nicht andere davon abbringt, dem Herrn zu folgen. Und um die Dringlichkeit noch weiter zu unterstreichen, benutzt er hier das Bild vom Verlust von Hand oder Fuß. Nun, er empfiehlt das nicht als Lösung der Probleme, tatsächlich die Hand oder den Fuß abzuschneiden. Ja. Aber er zeichnet hier den Kontrast vom irdischen zum ewigen Leben. Er achte nochmal drauf. Er sagte, wenn Hand oder Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, hau ihn ab, wirf ihn von dir, denn es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugeben, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und warum er diese Gewichtung macht, ist, dass er zeigt, dass was wir hier haben, bei weitem nicht so wichtig ist wie die Ewigkeit. Körperliche Gesundheit ist nicht so wichtig wie das ewige Leben. Er sagt nicht, dass es unwichtig ist. Aber deswegen sagt er hier, es ist besser, es ist wichtiger, dass man die Vergebung hat, dass man beim Herrn sein wird, als dass einem unbedingt hier jetzt man das Leben hier auf Erden genießen kann. Okay? Also vielleicht so formuliert, wenn uns etwas von Gott trennt, dann müssen wir uns radikal davon trennen. Deswegen dieses Bild, was er hier gebraucht. Und er gebraucht quasi nochmal das gleiche Bild mit dem Auge. Ja, denn reißt noch das Auge aus und verweist wieder auf die ewige Strafe. Ja, besser das Auge zu verlieren, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Und das macht nur Sinn und er kann nur so reden, weil er von Gottes Gericht überzeugt war. Ja? Und das hat Jesus geprägt. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. Deswegen hat er so gelebt. Und ich glaube, wir sind da ein bisschen von unserer Gesellschaft angesteckt. Dass es uns schwerfällt, wirklich fest mit der Ewigkeit zu rechnen. Ja? Weil unsere Gesellschaft schaut nur auf das Hier und Jetzt. Wichtig ist, dass du gut verdienst, dass du dir was leisten kannst, dass du das Leben genießen kannst. Ja? Und sie denken nicht an, dass da noch etwas folgt nach dem Tod. Okay? Und Jesu Leben würde aus dieser Perspektive absolut keinen Sinn machen. Ja, aus dieser Perspektive zu sagen, genieße das Leben. Na, Jesus hat es nicht unbedingt genossen. Er hat viel gelitten. Ja, aber er konnte so leben und hat die anderen dazu angeleitet, aus dieser Perspektive das zu sehen. Und das prägt dann auch, und das ist seine Aufforderung hier. Und deswegen gebraucht er hier auch die Weherufe, dass wir uns warnen lassen vor der Gefahr, andere von diesem Weg abzuhalten. Das gleiche Wehe spricht Jesus auch gegen die Pharisäer aus. Und zwar in Matthäus 23, dort heißt es in Vers 13, Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Und ihr tut so geistlich, ihr redet vielleicht vom Reich der Himmel, aber ihr habt euch nicht selber gedemütigt, ihr habt nicht eure Not erkannt und dann durch euer Beispiel und dass ihr dann die anderen natürlich dazu trimmt, so zu sein wie ihr, haltet ihr auch sie davon ab und wiederholt eben dieses Wehe, diese ausdrückliche Warnung. Wir sollen also darauf achten, dass unser Verhalten, unser Vorgehen nicht andere davon abbringt. Okay. Wie könnten wir das machen? Nun, wenn wir immer nach, wie die Jünger, wenn wir immer nach Position trachten, ich meine, das ist der direkte Zusammenhang hier. Okay. Wenn wir uns immer vordrängeln, wenn wir vielleicht geistlich beten, also die Worte klingen gut, ja, aber sobald das Gebet des Armen gesprochen ist, wir uns vordrängen, es um uns geht, um unsere Ziele, um unsere Belange. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber auch, sagt hier bei denen, die jung sind, wenn man dort nicht die Wertschätzung hat, die Kleinen, oder auch, wenn man die Jungen im Glauben sind, nicht den Raum zur Entwicklung gibt. Okay. Denn hier ist die Gefahr, wer der Größte sein will, denkt an seine Vorteile, statt die Auswirkungen auf andere zu bedenken. Und er sagt, hier war eure Gedankengang, wer unter uns ist der Größte? Weil wer der Größte ist, der kann dann bestimmen, der kann entscheiden. Und er sagt, ihr seht das ganz verkehrt, ihr müsst eure Abhängigkeit erkennen. Und dass wir dann eben auch bedenken zu sagen, so wie ich rede, so wie ich handle, welche Auswirkungen hat das auf die anderen? Wird es sie ermutigen, dem Herrn zu folgen? Wird es sie ermutigen, dem Herrn zu vertrauen, auch in schwierigen Situationen? Oder lernen sie, indem sie schauen, wie ich mich verhalte, dass es im Endeffekt doch darum geht, wer setzt sich durch? Wer kann auf seinen Rechten beharren? Wer hat Durchsetzungsvermögen? Aber Jesus kam nicht, um uns zu managen, sondern um die Verlorenen zu retten. So steht es in Vers 11. Ja, kam, um die Verlorenen zu retten. Nicht um uns hier und jetzt die größten Erfolge zu bescheren. Okay. Und wieder, wer groß sein will, der verfolgt diese Ziele. Und wer also in Christi Augen groß ist, der ist, der sein Kreuz auf sich nimmt und ihm folgt. Oder nochmal so formuliert, wer sich anderer bedient, statt zu dienen, muss mit Gottes Widerstand rechnen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Haben den Vers vielleicht schon häufiger gehört, aber dass man sich das wirklich bewusst macht. Gott widersteht. Das heißt, ja, du willst einen Weg gehen und das musst du dir so vorstellen wie so eine Straßensperre. Ja, dass Gott sich dann im Weg stellt und sagt, ich werde mich dem widerstehen, ich werde mich dem im Weg stellen. Wer hochmütig ist, wer stolz ist, wer sagt, ich entscheide, das ist meine Entscheidung, das geht keinen anderen was an, was ich mache. Ja? Statt sich zu demütigen und zu sagen, nicht alle anderen sollen bestimmen, was ich jetzt mache, ja? Sondern, Herr, was möchtest du? Wie soll ich mich hier verhalten? Und hier in Vers 10 sagt er dann dazu, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Okay. Heißt, wie genau das aussieht, wissen wir nicht, aber Engel im Himmel sorgen dafür, dass wir nicht ungestraft auf andere herabblicken und auch herablassend denken. Ja, wenn es hier steht, dieses Verachten, das ist dieses Herunterblicken, herablässig über andere denken, warum sind die noch nicht so weit, die hätten das doch wissen sollen, statt zu sagen, okay, wie kann ich helfen? Wie kann ich sie weiterbringen? Wie kann ich sie ermutigen? Okay? Und das auch, wenn wir andere schauen, vielleicht trifft jemand eine Entscheidung, mit der du nicht einverstanden bist. Okay? Wo du denkst, das sollte man doch nicht machen. Okay, mag sein. Wie gehen wir damit um? Gehen wir zu denen, das kommt im nächsten Abschnitt, aber das machen wir heute nicht mehr, ja, wenn dein Bruder sündigt, gehe hin und überführe. Ja, aber immer mit der Absicht, ihn zu gewinnen. Also wenn ich sehe und sage, oh, da ist ein Problem, gehe ich hin und versuche zu helfen. Ja, oder sage ich nur, also ich weiß nicht, wie jemand das machen kann. Ja, wer sich selber demütigt, der ist groß in Gottes Reich. Nicht wer auf möglichst viele andere herabblicken kann. Und Gott, es ist äußerst wichtig, wie wir mit anderen umgehen. Dieses Wehe ist wirklich ein sehr, sehr starker Ausdruck. Er droht ja auch mit dem Gewicht und mit dem Gericht, nicht Gewicht, dem Mühlstein als Gewicht. Er droht damit. Auch mit dem, es wäre besser, selbst Hände, Füße, Augen zu verlieren, als jemand anderen von dem Glauben abzubringen. Das zeigt, wie viel Gewicht Jesus diesem beimisst. Also statt uns vorzudrängeln, sollen wir zuvorkommend sein. Sollen wir darauf schauen, wie kann ich helfen, dass ich mich umschaue. Wer ist entmutigt? Wer fehlt? Wie kann ich die ermutigen? Wie kann ich die stärken? Wie kann ich sie im Glauben bestärken? Ja, da sagt er seinen Jüngern, statt zu schauen, so, ich habe länger stille Zeit gemacht als du, also ich muss größer sein als du. Stattdessen zu schauen, zu sagen, wie kann ich ihm helfen, dass er mehr aus seiner stille Zeit entnimmt, dass er dann auch mehr wachsen will. Der hat aber nicht so vielen Häusern berichtet, der hat nicht so viel evangelisiert wie ich. Vielleicht, ach, komm doch mal mit. Ich zeige dir, wie ich es mache, vielleicht kannst du davon was lernen, vielleicht ermutigt dich das. Ja, so zu schauen und eben auch auf die, die nicht so weit sind, Rücksicht zu nehmen. Nochmal Vers 6. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es sogar besser, einen Mühlstein um den Hals zu haben und ertränkt zu werden. Also Größe zeigt sich zum einen in der Demut, dass ich mich nicht für mehr halte als einfach aus Gnade errettetes Kind Gottes. Zweitens, Größe zeigt sich in der Rücksicht, dass ich auf andere schaue, nicht herabschaue, sondern schaue, wie kann ich sie ermutigen. Und damit einhergehend, drittens, Größe zeigt sich in der Fürsorge. Verse 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eins dieser Kleinen verloren gehe. Jesus gebraucht hier zum wiederholten Male das Bild vom guten Hirten. Er geht den verlorenen Schafen nach, bis er es findet, und dann freut er sich darüber. Viele von uns kennen, glaube ich, die Parallelstelle in Lukas 15, die Geschichte vom guten Hirten, wo er dem nachgeht und das Schaf zurückbringt und sich freut. Und dort direkt im Anschluss ist das Gleichnis vom, wie wir es nennen, vom verlorenen Sohn. Und dann kommt ja auch dieser Sohn wieder nach Hause und der Vater hat ihn ja erwartet und hat gesagt, der Sohn hatte alles ausgegeben, hat ein gottloses Leben geführt. Und wie empfängt ihn der Vater? Er freut sich, er rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, gibt ihm wieder den Kindschaftsstatus, ne? Wieder Sandalen an die Füße, gibt ihm Gewand und Ring an die Hand, den identifiziert als sein Sohn. Und er freut sich so. Okay. Aber da war ja noch jemand anders, da war der größere Bruder. Und was hat der gemacht? Der hat sich geärgert. Der hat sich geärgert zu sagen, was, der kriegt eine, erst lebt er gottlos und dann kriegt er auch noch eine Feier. Das ist ja sowas von ungerecht. Wie sieht es bei uns aus? Freuen wir uns über die, die umkehren? Freuen wir uns, selbst wenn jemand vielleicht vorher komplett gottlos gelebt hat? Vielleicht in ganz Nürnberg als Sünder bekannt war, in den schlechten Vierteln sich rumgetrieben hat, Nächte durchgemacht hat, aber umgekehrt ist. Oder sagen wir, also, wie der aussieht. Ja, so kannst du ja nur nicht in Gottesdienst kommen. Ja, so wie der Sohn aussah, hätte er auch nicht zurückkommen können zum Vater. Aber er kam ja eben und sagte, ich habe nichts zu bringen. Und das ist doch gerade unsere Botschaft. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er freut sich über das eine, das verloren war, mehr als über die 99, die schon sicher waren. Ja? Und wenn wir ihn reflektieren, dann haben wir diese Freude, dann suchen wir danach, dann suchen wir nicht uns die aus, die so sind wie wir, ja? Die sich immer schön in der Schafherde aufhalten. Und wir freuen uns auch über die schwarzen Schafe. Ja? Wir freuen uns über die zurückgekehrt sind. Es ist Gottes erklärter Wille, dass kein einziger verloren gehen soll. Und darum geht er jedem Einzelnen nach. In Vers 14 steht dieses als erklärter Wille. Ja, so ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Und dann trage ich meinen Teil bei, dass er mich auch gebrauchen kann, dass sie eben nicht verloren gehen. Jesus möchte also die Jünger und uns lehren, statt auf unsere Anerkennung auf die Nöte der anderen zu schauen. Ja, auch im Gottesdienst, statt zu schauen, zu sagen, was bringt mir das? Hat mir das gefallen? Zu schauen, wer hat eine Not da? Mit wem kann ich vielleicht im Anschluss nochmal reden? Wer sah entmutigt aus? Wie kann ich erbauen? Denn Gott geht es nicht um unser Durchsetzungsvermögen, sondern um die Durchsetzung seiner Mission. Nicht um unsere Selbstverwirklichung, sondern um seine Verherrlichung. Und was ist seine Mission? In Lukas 19, Vers 10 steht, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darin zeigt sich für Gott die Größe. Keiner ist in Gottes Sicht größer als sein Sohn. Klar. Okay. Aber der hat es auch vollkommen gelebt. Das heißt, bei Gott ist Größe nicht danach bemessen, nach Erfolg, nach Anhängern. Heutzutage haben viele Leute mehr Anhänger, als Jesus sie hatte. Okay. Aber keiner hat in jeder Form, zu jeder Zeit Gottes Willen getan, wie Jesus es getan hat. Und Jesus lehrt diese Lektion, um unser Ziel zu ändern. Jesus braucht kein Heldenherz, sondern er gebraucht ein Hirtenherz. Er sagte, die Jünger nach 2 Jahren mit Jesus gehen, sie haben so vieles erlebt, sie haben so viel gesehen. Und er sagte, das Wichtigste fehlt eigentlich immer noch. weil euer Bestreben ist immer noch, ich möchte diese Sachen gebrauchen, um weiterzukommen, um wer ist der Größte unter uns? Okay. Statt dieses Hirtenherz zu haben, zu sagen, wie kann das, was ich erleben durfte, wie kann ich damit zum Segen für andere sein? Also die Frage für uns ist, bist du vom Herrn abgekommen? Dann lass dich zurückbringen. Entweder, weil du durch das Verhalten anderer oder durch deine Meinung einfach dich nicht vom Herrn leiten lassen willst. Er sagt, ich will nicht, dass irgendwer verloren geht. Selbst egal, wie du dich in der Zwischenzeit verhalten hast, egal wie dein Leben bisher war, er freut sich riesig über jeden Einzelnen, der umkehrt, der sagt, das waren die falschen Wege. Selbst wenn sie vielleicht weltlich erfolgreich sind, aber es war ohne den Herrn und es war verkehrt und ich muss umkehren. Aber vielleicht auch für uns als Kinder Gottes, wenn ich nicht danach geschaut habe, was hilft anderen, dass wir auch davon uns zurückbringen lassen. Von dem eigenen Weg, der fragt, was bringt es mir, was gefällt mir, stattdessen zu schauen, was erbaut am meisten. Wie kann ich andere im Glauben bestärken? Wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich das, womit der Herr mir gedient hat, wie kann ich damit ein Segen für andere sein? Sie fragen, Jesus, wer ist der Größte im Reich? Und die eigentliche Antwort gibt er in Vers 4, wir hatten das gelesen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wer muss das tun, der sich selbst erniedrigen wird? Ja, der sagt, Herr, ich bin, was ich bin, aus deiner Gnade. Und gebrauche du mich? Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Reich, es geht nicht darum, dass alle nach meinem Willen handeln, sondern Herr, was ehrt dich? Wie werden die meisten ermutigt? Wie werden die meisten getröstet? Wie helfen wir denen, die vom Weg abgekommen sind, wieder zurückzukommen zum Herrn? Seine Mission zu erfüllen, dass keiner verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diese Unterhaltung zwischen Jesus und den Jüngern für uns aufgeschrieben hast. Denn vielleicht passiert es auch uns, dass wir schauen, wie weit bin ich gekommen und wie stehe ich vielleicht auch im Vergleich zu anderen. Herr, stattdessen möchtest du, dass wir einfach auf dich schauen und sagen, wie kann ich näher zu dir kommen? Wie kann ich Christus ähnlicher werden? Wie kann ich von dir gebraucht werden, um andere nicht ein Stolperstein zu sein, sondern eine Stufe, um weiterzukommen? Herr, ich bete für alle hier, die dich schon persönlich kennen. Herr, ich bete, dass wir keinem anderen im Wege stehen zur Entwicklung, sondern dass wir einander ermutigen. Und wie du sagst, dass umso mehr, je mehr wir den Tag Christi herannahen sehen. Aber ich bete auch, wenn jemand hier ist, der sich von verschiedenen Argumenten hat abhalten lassen, sei es intellektuelle Argumente, sei es vom Verhalten von Christen, die er kennt. Herr, ich bete, dass sie dich sehen und sehen, ja, Christen sind nicht vollkommen. Und vielleicht haben sie auch an einem persönlich gesündigt. Aber sie sind nicht der Maßstab. Christus ist der Maßstab. Und du hast dein Leben gegeben, um uns zu retten. Herr, hilf, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Und dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Einmal, um einfach demütig mit dir zu gehen, aber dann auch, um anderen in Demut zu begegnen und hinzuweisen, sagen, es ist nicht, du musst besser werden, sondern wir kennen einen wunderbaren Retter, der für dich gestorben und auferstanden ist, damit du jederzeit von egal welcher Vergangenheit zu ihm kommen kannst und ewiges Leben geschenkt bekommst. Danke für deine wunderbare Botschaft. Lass sie wirklich in unseren Herzen reichlich widerhallen und hilf uns, dass wir danach auch leben. Sie nicht nur im Kopf haben, sondern sie mit uns im Herzen tragen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo du uns hinstellst. In Jesu Namen. Amen.